ich brauche die gleich als Bild. Bevor ich anfange zu predigen, möchte ich euch eine Frage stellen und dann einen Moment der Stille haben, wo ihr selber über diese Frage nachdenkt. Dann bete ich und dann fangen wir an. Die Frage, die ich euch stellen möchte, ist vielleicht etwas komisch, weil sie fiktiv ist, also sie wird niemals eintreten. Aber ihr sollt euch mal für einen Moment vorstellen, das wäre möglich. Also ihr wisst, dass man alle 2 Jahre mit dem Auto zum TÜV muss, um mal alle grundlegenden Dinge zu überprüfen. Da wird alles mal abgeklopft, mal rumgerüttelt, der Rost mal abgekratzt und mal so geguckt, ob das noch hält und ob das noch gut und verkehrssicher ist. Stellt euch mal vor, solche TÜV-Prüfer gäbe es auch für euer Leben. Die klopfen an und sagen, guten Tag, ich bin der geistliche TÜV. Ich würde gerne mal die nächsten 7 Tage mit dir verbringen. Tag und Nacht, ich bringe dich bis ins Bett, die Nacht schlafend darfst du alleine verbringen, aber morgens, wenn du aufwachst, bin ich schon da. Und ich verbringe den ganzen Tag mit dir und nach 7 Tagen, wir werden nicht miteinander reden und du lebst bitte so normal, wie du sonst auch lebst, nach 7 Tagen werde ich dir mal sagen, was für eine Gottesbeziehung du hast. Stellt euch mal vor, solche Leute gäbe es. Die Frage ist, was würde er dir sagen? Nicht deinen Nachbarn, das ist einfacher zu beantworten, sondern dir. Was würde derjenige dir sagen? Wir haben einen Moment der Stille, wo ihr darüber mal nachdenkt, was würde der mir wohl sagen? Und dann bete ich und dann fangen wir an. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns durch und durch kennst. Dass du uns schon geliebt hast, bevor wir dich überhaupt lieben konnten. Dass du uns schon gesehen hast. Dass du diesen Tag schon gesehen hast. Dass du genau weißt, wer wir sind, wo wir stehen, wie es uns geht. Du kennst uns durch und durch. Und du liebst uns. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du uns segnest, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass du all das wegsortierst und weglässt, was nicht dran und nicht wichtig ist heute. Hilf mir, dein Wort zu predigen und nicht meins. Amen. Also wenn das jetzt ein Bild ist für Christsein, was ist falsch an diesem Bild? Die Flamme fehlt, ne? Richtig. Wir sollen ja leuchten. So. Stell die mal zurück in ihren Platz, die hält hier vorne leider nicht.
Also stellt euch mal vor.
Stellt euch vor, die Kerze wäre hier vorne. Die Predigt heißt frei sein. Und. Ah. Danke. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen drehen, dass noch alle was davon haben. Aber ich höre euch den Rücken nicht zudrehen. Keine Angst. Okay. Also das Predigtthema heißt frei sein. Und wenn wir uns in der Passionszeit bewegen, dann können wir auf den Weg zum Tod von Jesus schauen und sagen, Mensch, was hat er getragen für uns? Was hat er gemacht? Wir können aber auch nach dem Warum fragen. Warum hat Jesus das eigentlich gemacht? Und was hat das Ganze mit mir heute, hier und jetzt zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne viele Menschen, die in den Gemeinden sitzen und sagen, ach, es wird wieder Ostern. Jetzt muss ich wieder fromm tun, wieder 7 Wochen auf irgendwas verzichten. Dann Ostersonntag rufen alle, der Herr ist auferstanden und ich muss wieder antworten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das muss ich dann so 20, 30 Mal machen, dann habe ich wieder ein Jahr Ruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal geht einem diese persönliche Beziehung, dieses, dass mich das noch anrührt, geht einem verloren, oder? Sogar ich als Pastor muss gestehen, dass ich manchmal darum kämpfen muss, dass mich das noch berührt. Dass mich das berührt, was Jesus für mich getan hat. Und ich glaube, da sind wir genau schon beim Kern des Problems. Ich begreife oft nicht, dass er das für mich getan hat und was das für mich bedeutet. Was frei sein überhaupt ist. Denn hätte man mich früher gefragt, sag mal, Stefan, was ist denn frei sein? Würde ich sagen, haha, frei sein. Ich habe so viel Geld, wie ich will. Ich kann machen, was ich will. Es gibt keine Gesetze für mich. Das wird spaßig. Für mich, nicht für die anderen. Das heißt es aber gar nicht. Frei sein, so wie Gott das will und wie Gott es uns schenkt, ist was völlig anderes. Aber dazu müssen wir ja erstmal verstehen, dass wir gebunden sind, dass wir gar nicht frei sind. Es sei denn, wir sind mit Jesus unterwegs und schon vollkommen, schon angekommen am Ende unserer Reise. Wer ist hier von euch schon vollkommen? Ich gehe auch gern zur Seite, der darf dann weiter predigen. Nein? Okay. Ich auch nicht übrigens, das ist Predigt ein Unvollkommener zu euch. Es tut mir leid, dass ich nicht besser bin, aber Jesus kann mich offensichtlich gebrauchen. Doch. Ach so. Ich dachte gerade, Jesus kann uns gebrauchen und sagt uns nicht. Doch. Ja, Gott sei Dank. Okay. Also wir sind alle noch, wir stecken in irgendwelchen Bindungen fest. Wir haben Dinge, die wir gerne loswerden würden oder wie Paulus das ganz poetisch umschreibt. Das, was ich will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht will, das aber, das tue ich. Ja. Und das erleben wir doch auch immer wieder, dass wir Dinge tun, von denen wir eigentlich denken, die habe ich doch längst überwunden, das will ich doch gar nicht mehr. Aber ich tue sie trotzdem. Frei sein. Ich lese euch einen Text vor aus dem Philipper 3, die Verse 12 bis 18, der augenscheinlich erstmal nichts mit Freisein zu tun hat. Aber im zweiten Blick schon. Paulus schreibt da, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und zu allen Vollkommenen sage ich, lasst uns das bedenken. Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit schenken. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde der Kreuzesbotschaft von Christus sind. Das hat erstmal nicht viel mit Freiheit zu tun, ne? Da ist Sport drin, das widerstrebt mir an sich schon. Laufen und sowas, nicht so meins. Dann warnt er noch vor falschen Geschwistern, die der Kreuzesbotschaft Gottes durch ihr Leben einfach ganz klar den Kampf ansagen. Da rührt übrigens die Frage her, die ich am Anfang gestellt habe. Wie lebst du eigentlich? Also da ist eine ganze Menge drin, aber mit Freiheit? Hat das was mit Freiheit zu tun? Doch, es hat was mit Freiheit zu tun. Denn nämlich nicht die Freiheit, die wir uns vorstellen, sondern die Freiheit, die Jesus sich vorstellt, ist die, dass wir wirklich ihm und dem, was er uns gibt und schenkt, nachjagen. Wie wild. Dass wir ihm nachlaufen, dass wir das, was vergangen ist, endlich vergessen. Vielleicht bist du gebunden in deiner Vergangenheit. Vielleicht ist da Schuld in deiner Vergangenheit. Vielleicht sind Dinge in deiner Vergangenheit, die du nicht aufgearbeitet hast, die du Gott nicht gebracht hast und nicht dagelassen hast. Vielleicht hast du sie schon 5-mal, 10-mal, 1000-mal hingebracht, aber sie leider immer wieder mitgenommen oder sie später wieder abgeholt. Oder es sind Erinnerungen, die dich zusammenzucken lassen oder rot werden lassen, weil Menschen schuldig geworden sind an dir, weil Menschen dich verletzt haben und dich das irgendwie bindet, dich das runterdrückt, dich das begrenzt, beschränkt und dich das festhält und nicht frei sein lässt. Jesus ist für dich gestorben. Er ist für deine Schuld gestorben und für die, die an dir schuldig geworden sind. Für die Wunden, die es dir zugefügt hat. Für die Verletzungen, die in deinem Leben sind. Er ist dafür gestorben und er möchte nichts mehr, als dass du dem nachjagst, dass du wirklich frei wirst davon, dass dich das nicht mehr gefangen hält, dass du nicht jedes Mal sagst, nein, ich kann dies und jenes nicht tun, weil da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Gestern saß ich mit einem Freund zusammen und er sagte, weißt du, ich kann einfach kein Schwein essen. Ich habe mal bei einer Schlachtung zugesehen, das ist so eklig gewesen, das hat mich so traumatisiert, ich kann das nicht. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Aber es gibt vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das kann ich nicht. Ich habe einen Bekannten, der kann nicht ins Wasser gehen, in Freibädern, weil sein Vater ihm auf eine sehr einfache Methode, sehr uneffektiv versucht hat, Schwimmen beizubringen. Er hat ihn in den Rand des Beckens geführt, an den tiefsten Punkt, hat ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, du kannst das schon, und hat ihn reingeschubst. Er konnte es leider nicht, er ist untergegangen und der Bademeister musste ihn rausholen. Und seitdem geht er da nicht mehr rein. Dinge, die einen gefangen halten, die einen festhalten, in einen Käfig stecken, in den du nicht reingehörst. Du bist geschaffen, bestimmt als freier Mensch. Ich weiß, das ist nicht einfach. Das sind nicht Sachen, wo man einmal mal kurz ein Stoßgebet in den Himmel schickt und dann ist das weg. Das sind Dinge, da müssen wir auch zusammenkämpfen. Deswegen hat Gott uns auch als Gemeinden zusammengestellt, dass wir nicht alleine gegen Dinge ankämpfen, die wir alleine nicht besiegen können, sondern dass wir gemeinsam kämpfen, gemeinsam beten, dass wir manchmal sogar füreinander glauben. Wie die vier Freunde für ihren gelähmten Freund. Sie bringen ihn zu Jesus und die Hütte ist voll, sie kommen nicht rein, sie kommen nicht an Jesus ran. Der bequeme Freund von heute hätte vielleicht gesagt, ich lasse dich hier vorne liegen, Jesus wird schon vorbeikommen. Aber die waren anders drauf, die haben gesagt, naja gut, die Bude hat ein Dach, machen wir das Dach auf, lassen wir den Freund runter und dann muss Jesus ja. Weil wenn wir ihn genau vor seine Nase abladen, dann kann er ja nicht mehr anders, dann muss er ihm ja helfen. Übertragen, sie geben nicht auf, bis ihr Freund bei Jesus angekommen ist und Jesus reagiert. Wie oft geben wir unsere Freunde auf? Gebt nicht auf. Jesus hat uns nicht nur frei gemacht für uns selbst, sondern auch für andere. Wir sollen Freiheitskämpfer sein, im positiven Sinne. Das ist ja heute ein sehr schlimmes Wort. Je nachdem, wer die Freiheit für sich in Anspruch nimmt und was er darüber definiert, kann ganz schlimme Dinge anstellen. Aber wir sollen für die Freiheit Gottes kämpfen, in uns und auch in anderen. Frei von falschen Zielen. Habt ihr schon mal einen Läufer gesehen, der nicht weiß, wohin? Also ich denke oft, wenn ich so Sport gucke, meine Schwiegermutter ist Leichtathletik-Fan und die guckt manchmal auch, so abseits von Leichtathletik, guckt die auch laufen. Und die Jungs, die laufen ja immer im Kreis, ne? Die laufen immer dahin, wo sie schon mal hingelaufen sind. Die wissen echt nicht, wohin. Die laufen immer nur im Kreis. Die armen Jungs haben echt kein Ziel. Ja doch, die wollen gewinnen. Ich weiß, die haben ein Ziel. Wir haben auch eins. Könnt ihr mir sagen, welches Ziel wir haben? Wie bitte? Das himmlische Jerusalem, wir sammeln mal. Komm weiter. Haben wir noch Ziele? Menschen erreichen, schönes Ziel, weiter. Ja, heute dürft ihr mitmachen. Ich habe nicht so viel, ihr dürft halt mitmachen. Weniger was? Ewiger Lobpreis. Ich habe weniger Milchreis verstanden. Was? Das dürfte ich meinen Kindern nicht erzählen. Da wären die aber ziemlich übel drauf. Ewiger Lobpreis. Gut. Was man so hören kann, ne? Ist ja echt irre. Bitte? Sünde zu unterlassen. Ja. Ihr merkt schon, es gibt das eine große Ziel. Bei Gott ankommen. Wie du es beschrieben hast, im himmlischen Jerusalem, dass er immer bei uns ist und wir immer bei ihm sind, der Ort, an dem alle Tränen abgetrocknet sind, an dem alles Leid vorbei sein wird, an dem einfach dieses Getrenntsein von Gott endlich vorbei ist. Es gibt aber auch andere Ziele, die wir hier schon erreichen können, oder? Und die zu diesem Freisein dazugehören, Menschen erreichen, Jesus ähnlicher werden, Sünde lassen, mehr lieben, ein guter Ehemann und Vater sein, jetzt spreche ich mal von meinen Zielen. Einer sein, von dem Jesus später sagt, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dieses Kompliment hat nur einer bekommen in der ganzen Bibel. Wisst ihr das? Nur König David. Danach nie wieder. Der war nicht perfekt. Das macht mich immer ganz froh. Ja, der war auch nicht perfekt. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Man kann auch übrigens Frau nach dem Herzen Gottes werden. Ich wollte es eben nur nochmal erwähnt haben. Und ich denke, das ist auch ein Ziel, was es wert ist, zu laufen. Wo man sagt, ja, Jesus, ich will, dass dein Reich sich in meinem Leben und um mein Leben herum ausbreitet. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber manchmal begegne ich Menschen, die auch Jesus lieb haben, aber die nur dieses ewige Ziel haben. Ich will ins himmlische Jerusalem und nichts anderes. Und manchmal erlebe ich die so, dass die alles und jeden beiseite schieben für dieses eine Ziel. Und ich mich dann frage, ob das wirklich das ist, was Jesus jetzt will. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir begriffen haben, dass wir frei sind, weil Jesus von uns Besitz ergriffen hat. Also, dass wir ein Leben in Verantwortung ihm gegenüber führen. Dann glaube ich, dass er hier und jetzt auch Aufträge hat für uns und dass er hier und jetzt auch Ziele für uns hat, für die es sich lohnt zu kämpfen und zu laufen. Also frei sein von falschen Zielen und den richtigen nachjagen. Befreit von Menschenfurcht, befreit von Menschen, die einem Ziele auch aufdrücken wollen. Manchmal auch, habe ich das auch in Gemeinden erlebt, dass Ziele so formuliert werden. Ich hatte in einer Gemeinde einen Gemeindeleiter, der war sehr stark. Und er wollte unbedingt ein neues Gemeindehaus. Wir hatten eins, aber er wollte neues. Und nicht, weil es zu klein war, er wollte ein schickeres, ein größeres, eins, was im Zentrum ist und. Und er hatte so seine Vision, er hatte da auch die Zeichnung schon fertig und er hatte schon einen Architekten an der Hand und einen Bauleiter an der Hand und der hatte schon alles geplant. Und er versuchte uns als Gemeinde jetzt davon zu überzeugen und sagte, das ist es, das ist das Ultimo, jetzt ist er nett, aber das ist das Ultimo. Und dann hat ein alter Mann aus der Gemeinde, der das aufgestellt hat, hat eine Frage gestellt. Wie lange dauert die Bauzeit? Hat er gefragt. Und er hat gesagt, ja, das dauert 2,5 Jahre. Und hat er gesagt, 2,5 Jahre verschenkt. Da bin ich nicht dafür. Und hat sich wieder gesetzt. Und diese einfache Frage und diese einfache Bemerkung hat die ganze Gemeinde bewegt, diesem liebenstarken Gemeindeleiter zu sagen, wir bauen dieses Haus nicht. Wenn die Hütte voll ist, dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt bauen wir nicht dieses Haus. Wir haben andere Ziele. Also manchmal klingen Ziele, die man so aufgedrückt bekommt, ja auch sehr gut und fromm. Aber wenn man sie mal ein bisschen hinterfragt, wie viel Zeit kostet mich das? Was müsste ich alles aufgeben, um das tun zu können? Und kann das wirklich im Sinne Gottes sein? Dann entdeckt man sehr schnell, dass auch fromm formulierte Ziele manchmal echt falsch sind. Also frei von falschen Zielen. Wäre zum Beispiel als Läufer auch blöd, wenn du das Ziel hast, ein Rennradrennen zu gewinnen. Dabei aber leider am Laufen bist. Dann ist irgendwie komisch, ne? Also falsche Ziele halten dich vom Wesentlichen ab. Was bedeutet jetzt frei sein eigentlich? Also im biblischen Sinne bedeutet es, dass du frei bist von deiner Schuld. Dass du frei bist von den Konsequenzen deiner Schuld. In dem Sinne, dass niemand anders mehr Anrecht an dir hat, als Jesus Christus, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. Wenn du Ja gesagt hast zu ihm und gesagt hast, okay, du darfst mein ganzes Leben haben. Rückhaltlos. Ich mache keine Kammer mehr in mein Herz. Ich halte nichts mehr zurück, sondern hier, du hast mein Leben. Dann heißt frei sein, dass der Teufel oder andere Leute kein Anrecht mehr an dir haben. Aber einer hat Anrecht an dir. Und das ist Jesus. Und der würde dir sehr gerne zu einem Leben verhelfen, in dem du wirklich viele Wunder erlebst, in dem du wirklich Dinge erlebst, die du dir nicht vorstellen kannst. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, aber ich kann euch eins verraten. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich darf zurückschauen auf 3 Gemeindegründungen, 2 weitere begleitete Gemeinden, ein Gemeindejugendwerk, was ich mit neu ausrichten durfte. Das habe nicht ich gemacht. Ich war nur dabei. Ich habe eine ältere Dame kennengelernt, die hat endlich formuliert, was ich schon lange gedacht habe. Die hat gesagt, die mich mal zu Hause besucht, und gesagt, weißt du was, Stefan, heute ist kein guter Tag für mich. Mir geht's nicht gut. Ich kann einfach nicht. Aber ich wusste, du kommst mich ja heute besuchen und ich muss dir ja noch sauber machen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe gesagt, weißt du was, Jesus, ich kann heute nicht sauber machen. Mach du sauber, ich gehe nur mit. Und diese Haltung, genau das ist es, was ich erlebe. Ich stehe immer wieder vor Dingen, wo ich sage, ich kann das nicht. Das überfordert mich, ich kann nichts. Wie soll ich denn jetzt hier Leute herkriegen? Wie soll ich denn das schaffen, dass überhaupt irgendjemand Ja zu dir sagt, Jesus? Und Jesus sagt, das brauchst du doch auch gar nicht. Das ist gar nicht dein Job. Stell dich hier hin, ich mach schon. Und dann kann ich ganz fröhlich bekennen, Jesus, ich kann das nicht, aber du machst es und ich gehe mit. Das heißt frei sein. Nicht der heilige Kämpfer für den Herrn Jesus, ich mache mal für ihn ganz viel, sondern mit Jesus gehen, zu sagen, ja Jesus, ich bin eine kleine Leuchte, ich habe ein paar Gaben von dir geschenkt bekommen, die gehören nicht mir, das sind deine Gaben, durch die wirkst du und ich habe nichts zu geben. Das Einzige, was ich machen kann, ist mitgehen. Ich gehe mit dir mit. Ich mache mich frei davon, anderen gefallen zu wollen. Ich mache mich frei davon, dir etwas beweisen zu wollen, weil ich kann dir nichts beweisen. Du hast alles gesehen. Du kennst jede Schuld, die in meiner Vergangenheit liegt, in meiner Gegenwart ist und in meiner Zukunft noch kommen wird. Du durchschaust mich durch und durch. Ich kann mich frei machen von dieser Illusion, Gott gefallen zu wollen. Ich gefalle ihm nämlich schon längst. Und ihr auch. Ihr gefallt ihm schon längst. Jesus ist ja nicht gestorben, weil er sagt, okay, für die Dumpfnasen muss ich halt. Der ist ja gestorben, weil er gesagt hat, ich ertrage das nicht mehr. Ich ertrage nicht mehr das Leid meines Vaters, weil er getrennt ist von seinen Geschöpfen. Und ich ertrage ihr Leid nicht mehr, weil sie getrennt sind von ihrem Vater im Himmel. Ich ertrage das nicht mehr. Ich liebe sie so sehr. Und deswegen ist er gestorben. Die Sehnsucht Gottes trieb Jesus ans Kreuz. Nicht unsere Schuld. Er hat mit dem Kreuzestod unsere Schuld endgültig besiegt und den Tod besiegt, ja. Aber ans Kreuz getrieben hat ihn die Sehnsucht Gottes. Und das macht uns frei. Zu wissen, dass wir einen Gott haben, der sehr vielschichtig ist. Der ist gerecht, der ist heilig, der ist zornig. Er ist aber auch die Liebe. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Er nimmt jeden an, zu jeder Zeit. Und er freut sich über den kleinsten Fortschritt, ohne Ende. Als ich zum zweiten Mal Vater geworden bin und Dana so ungefähr 2 Jahre alt war, da habe ich begriffen, wie Vaterliebe Gottes wohl funktioniert und wie wir oft unserem Vater gegenüber im Himmel funktionieren. Wir haben gerade trainiert, noch nicht fertig, wir haben gerade trainiert, wie das wohl ist, alleine auf Toilette gehen zu können. Und sie war schon relativ gut dabei, Mädels sind immer irgendwie schneller dabei, wisst ihr vielleicht. Und ich ging hinter ihr auf der Treppe und sie war auf dem Weg auf Toilette und es hat nicht mehr gereicht. Ein kleiner Sturzbach war kurz zu sehen und dann drehte sie sich zu mir um und hat Ärger erwartet und war ganz enttäuscht und guckte mich an und ich wusste, jetzt ist es wichtig, richtig zu reagieren. Jetzt ist es richtig wichtig. Und ich habe sie einfach in den Arm genommen und habe gesagt, Dana, ist doch nicht schlimm. Das nächste Mal schaffst du das. Sie war erleichtert, es war ein ganz kleiner Moment eigentlich nur, und er war gar nicht spektakulär. Aber er hat mir ganz viel gezeigt darüber, wie wir mit Gott umgehen und was wir von Gott erwarten. Wir machen einen Fehler, wir haben mit Gott etwas besprochen, wir sagen, Gott, ich will das nicht mehr machen. Und jetzt mache ich es auch nicht mehr. Und jetzt bin ich frei davon. Und jetzt gehe ich los in meiner eigenen Kraft und werde meine Sünde bekämpfen. Und dann schaffe ich es nicht und dann liege ich am Boden. Und das Erste, was ich mache, ist auf den Ärger Gottes warten. Und genau das ist es, was nicht passieren wird. Genau das ist es, was nicht passieren wird. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, Johannes 3,17. 3,16 können sie alle auswendig, 3,17 leider nicht. Denn Jesus ist in die Welt gekommen, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Und um uns zu retten, braucht es viel Geduld und viel Liebe, denn wir sind sehr unvollkommen. Und das ist normal, damit kann Gott umgehen. Wir oft nicht, aber Gott schon. Und wir sind nicht gerettet, wenn wir selber versuchen, uns zu befreien, sondern wir sind gerettet, wenn wir loslassen, wenn wir sagen, bekennen, Jesus, ich kann das nicht, ich komme da irgendwie nicht raus. Ich würde so unglaublich gerne, aber ich komme da nicht raus. Vielleicht brauche ich auch Hilfe von Geschwistern. Zeig mir Leute, mit denen ich zusammen da rauskommen kann. Zeig mir, wie du mich da rausholen willst. Schritt für Schritt. Also wenn wir laufen, dann geht es nicht darum, dass wir selber unsere Sünde bekämpfen und dass wir uns selber freikämpfen, sondern wenn wir laufen, dann geht es darum, so nah wie möglich an Jesus ranzukommen, mit ihm zu laufen, ihm nachzujagen und nicht stehen zu bleiben. Nicht, wenn wir einmal einen heiligen Moment hatten, uns hinsetzen und sagen, boah, das war gut und das trägt mich jetzt die nächsten 10 Jahre. Ich möchte gegen niemanden predigen, wirklich nicht. Aber ich habe das manchmal so den Eindruck, dass es einige gibt, die fahren zu irgendwelchen Konferenzen und die werden da aufgefüllt mit Erfahrung, mit super Lobpreis, tollem Input. Und die sagen, wow, jetzt setze ich mich hin und warte, bis dieser Adrenalinspiegel wieder abgesunken ist, bis ganz ins Tal. Und dann fahre ich auf die nächste Konferenz und dann geht's wieder hoch. Aber ich glaube, dass Gott mehr zu bieten hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott in deinen Alltag rein will und dass er dir in diesem Alltag noch viel mehr Glücksgefühle und noch viel mehr hochschenken will, als es dir auf dieser Konferenz schenken kann, wo alle 3000 Leute um dich herum am Brabbeln und Singen sind und er gar nicht zu dir persönlich durchkommt. Sondern da werden so allgemeine Wahrheiten ausgestreut, die sind gut. Und wenn die schon wirken, dann pass mal auf, wie es in der Stille wirkt, wenn Jesus Christus dich ganz persönlich anspricht und dir ganz auf dich maßgeschneiderte Dinge zusagt, die dir gut tun. Oder wenn du mit einem Seelsorger zusammen bist, nicht weil du so kaputt bist, sondern weil du einfach mal jemanden brauchst, der für dich betet und dich segnet und dir zuspricht, was Gott für dich bereithält. Oder wenn dein Ehepartner für dich betet, das ist eine Krachersache nebenbei. Ist auch eine Knallersache, für seine Ehefrau zu beten. Auch nebenbei. Also ihr merkt schon, frei sein ist viel mehr und viel vielschichtiger, als man sich das am Anfang vorstellt. Und es hat alles mit diesem Lauf zu tun, den Paulus beschreibt, den er dort andeutet. Dieses immer dranbleiben an Jesus, nicht aufgeben. Was machen Läufer, wenn sie hinfallen? Schon mal gesehen im Fernsehen? Wenn so einer Läufer hinfällt, bleibt er liegen? Der steht auf und läuft weiter und versucht, die anderen wieder einzuholen. Ne? Das ist schon verrückt. Ich beobachte meistens bei mir und bei anderen, dass wir liegen bleiben. Also beim Sport würde ich es eh machen. Ich würde den Wadenkrampf vortäuschen, mich vom Platz tragen lassen. So nach dem Start, ja, hoppla, oh, Wadenkrampf, jetzt muss ich aber auf den Platz. Dann wäre ich raus aus der Nummer und müsste mich nicht vergleichen, müsste nicht sagen, ich bin weit ab der Letzte geworden. Ich kann sagen, Sportverletzung, es tut mir leid. Aber manchmal verhalten wir uns im Geistlichen auch so, oder? Dass wir loslaufen, wir wollen eine Sünde bekämpfen, dann machen wir es aus eigener Kraft. Dann funktioniert es nicht, wir sind hingefallen. Und dann sagen wir, Jesus, trag mich aufs Sofa. Bring mir eine Decke und einen Kakao. Oh, das war so anstrengend. Das war's auch, mit absoluter Sicherheit, weil wir wieder mal aus eigener Kraft losgelaufen sind. Ich glaube, der Schlüssel bei diesem Lauf ist, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir uns frei machen, sondern dass wir dem, was Jesus für uns längst getan hat, nachjagen. Dass wir Jesus selber nachjagen und dass wir eine Haltung nachjagen, die uns wirklich frei macht. Nämlich, dass wir mit Jesus gehen. Dass wir nicht für ihn leben, sondern dass wir mit ihm leben. Dass wir nicht etwas tun, um ihn zu beeindrucken, sondern dass wir beeindruckt sind von dem, was er durch uns tut und an uns tut. Frei sein. Frei von deiner Vergangenheit. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Frei davon, was du an Schuld in deinem Leben hast und vielleicht dir noch nicht vergeben hast. Auch frei von dem, was andere dir angetan haben, denen du vielleicht auch noch nicht Vergebung zugesprochen hast. Vielleicht sind das sogar Leute, die gar nicht mehr leben. Und trotzdem kannst du ihnen vergeben und dich damit befreien. Befreien aus dieser Spirale von Wut, Hass, Ärger, die dich nur noch weiter runterdrückt und noch mehr ins Gefängnis reindrückt. Lass dich befreien. Lass dir von Jesus zeigen, wo du Schritt für Schritt Dinge ihm abgeben kannst. Er wird dich nicht überfordern. Er wird nicht alles auf einmal fordern, sondern der wird mit dir Schritt für Schritt gehen. Auch frei von falschen Zielen. Setz dich mit Jesus hin. Zeig ihm deine Ziele, die du hast. Was willst du die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre machen? Oder die nächste Woche? Besprich's doch mit ihm. Frag ihn doch mal, hey, ist das eigentlich gut? Bringt dir das eigentlich irgendwie Ehre, wenn ich das mache? Baut das dein Reich Gottes in mir und um mich herum auf? Ja oder nein? Und dann leb dieses Freisein immer mehr. Jag dem nach, dass du mit Jesus gehst, dass du zulässt, dass Jesus durch dich hindurch handelt und wirkt, dass er auch an dir handelt, dass die Schuld, die dich so niederdrückt, wenn du zum 100. Mal hinfällst, na und? Vertraue darauf, dass Jesus schon längst dasteht und die Hand hinhält, wie bei einem sinkenden Petrus. Der zieht dich wieder hoch mit absoluter Sicherheit, weil er dich liebt. Jesus ist motiviert von der Sehnsucht Gottes des Vaters. Und er sehnt sich heute noch nach dir und er wird sich auch morgen noch nach dir sehen, egal wie viel Sünde in deinem Leben ist. Und er will sie mit dir ausräumen. Und tu nichts aus eigener Kraft. Lass Jesus wirken in deinem Leben und bekenne vielleicht mal öfter, dass du Dinge alleine nicht auf die Reihe kriegst. Nutz den Schatz, den du hast in der Gemeinde. Deine Brüder und Schwestern, die um dich herum sind, die alles fähig sind zu beten, mitzuleiden, mitzugehen, sich an dich zu erinnern, wenn du nicht in ihrer Nähe bist und für dich zu beten. Die alles fähig sind, dich mal in den Arm zu nehmen, wenn du das brauchst. Und auch du bist befähigt, das, wenn andere es brauchen, zu tun. Frei sein. Und hör nicht auf zu laufen. Aber nicht weg vor deiner Schuld, sondern hin zu Jesus. Ihm immer näher kommen. Immer mehr dieser Haltung näher kommen, dass er tut und du nur mitgehst. Amen. Jetzt